Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört. Das hat Karl Marx geschrieben und so steht es auch auf der Rückseite des Buchs Freie Zeit, eine politische Idee von der Antike bis zur Digitalisierung, das Gregoritsche geschrieben hat. Und wie weit wir davon noch entfernt sind, dass Arbeit durch äußere Not und Zweckmäßigkeit bestimmt ist und dass das aufhört und warum wir trotz Automatisierung und Digitalisierung immer noch 40 Stunden in der Woche arbeiten sollen, darüber sprechen wir jetzt mit Gregor Ritschel, mit dem wir telefonisch verbunden sind. Guten Morgen, Herr Ritschel.
Guten Morgen, freut mich, dabei zu sein.
Eine Frage vielleicht direkt vorab. Sind Sie ein Workaholic oder haben Sie es geschafft, während der Arbeit am Buch freie Zeit zu haben? Welche Rolle hat freie Zeit generell während der Arbeit?
Ja, gute Frage. Also ich habe lange an der Uni gearbeitet und konnte mir da meine Zeit recht frei einteilen. Das ist einer der Lohnarbeitsjobs, bei dem man gewisse Vorteile dadurch hat, dass man relativ selbstbestimmt arbeitet. Und dann nach einer gewissen Zeit habe ich ins Wissenschaftsmanagement gewechselt, zu einer 40-Stunden-Stelle im Prinzip. Und da ist die Arbeit dann weit weniger selbstbestimmt und individuell, sondern man muss bestimmten Anforderungen sozusagen gehorchen, die ableisten. Und das hat in mir so ein bisschen die Sehnsucht nach mehr Selbstbestimmung wieder geweckt und nach mehr freier Zeit. Und das war für mich so ein bisschen der Anlass, mich auch in meiner freien Zeit mit freier Zeit zu beschäftigen und mal darüber zu reflektieren und zu schauen, wo in der Geschichte und seit wann dieses Thema überhaupt auftaucht, auch als politische Idee und wie sich das von der Antike bis zu heutigen Debatten um die Automatisierung durchzieht.
Ist das so ein klarer Dualismus, Arbeitszeit und freie Zeit? Also muss das so ein Antagonismus oder das Gegenteil voneinander sein oder kann man das irgendwie auflösen, wie Sie jetzt sagen, dass es Ihre freie Zeit, Ihr Interesse war, dass Sie in dieses Buch gesteckt haben. Am Ende ist es ja aber doch auch Arbeit, oder?
Ja, man muss schauen, ab wann man eigentlich gesellschaftlich regulär von Arbeit spricht. Also was wir unter Arbeit heute meistens verstehen, ist ja das Lohnarbeitsverhältnis. Also zumindest für, sagen wir mal, 95% der Bevölkerung ist Arbeit Lohnarbeit zunächst im Allgemeinverständnis. Und das gibt es erst seit, sagen wir mal, 200 Jahren, seit der Industrialisierung, seit dem Frühkapitalismus. Vorher gab es natürlich auch Arbeit in einem vielleicht anderen Sinne, vielleicht auch in einem autonomeren Sinne. In der Antike, bei den Philosophen Aristoteles und Platon, die sprechen dann eher von Tätigkeiten, also in einem Set von verschiedenen Tätigkeiten. Da gibt es dann unfreie Tätigkeiten, also wie die vielleicht des Handwerkers, der seinen Kunden gehorchen muss oder des abhängig angestellten Sklaven. Und es ist eigentlich eher ein Set von Tätigkeiten, genauso auch bei den vorgeschichtlichen Jäger- und Sammlergesellschaften, die Ethnologen untersucht haben. Auch da haben die keinen Begriff von, das ist jetzt Arbeit und das ist freie Zeit, sondern es gibt auch da eher so ein Set von Tätigkeiten, von Jagen bis Geselligkeit. Und wenn man jetzt zurückschaut auf die heutige Zeit, dann ist da schon ein gewisser Dualismus dominant, ja, zwischen Lohnarbeit auf der einen Seite und freier Zeit auf der anderen Seite. So Mitte des 20. Jahrhunderts kann man da relativ klar trennen. Nur heute, aktuell, scheint sich dieses Verhältnis wieder zunehmend zu verschieben oder aufzulösen und vielleicht auch im Rahmen einer sogenannten Flexibilisierung aufzulösen, so dass Arbeitszeiten zunehmend verschwimmen. Und das hat Vor- und Nachteile.
Sie besprechen freie Zeit in Ihrem Buch als so ein Indikator von gesellschaftlicher Ungleichheit. Finden Sie, dass man sich freie Zeit verdienen muss? Oder warum gilt es so gesellschaftlich so, dass Arbeitslose so als faul bezeichnet werden?
Auch das ist wiederum eine lange Geschichte. Also freie Zeit ist klar ein Indikator, also nee, sagen wir mal anders, freie Zeit sollte immer vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Ungleichheit verhandelt werden. Also zum Beispiel in der Antike hatte man in der griechischen Antike eine Sklavengesellschaft, ne, und auf Grundlage dieser Sklavengesellschaft erblühten Philosophie, Kultur, Politik bei den freien männlichen Bürgern des Hauses, ne? Und das war eine klare Ungleichheit und die einen hatten freie Zeit und die anderen nicht. In der Aufklärung kommt das dann wieder vor, dann gibt es Jean-Jacques Rousseau, der spricht davon, irgendwann gab es mal jemanden, der hat irgendwo einen Pfahl eingeschlagen und dann behauptet, das ist jetzt mein Eigentum, dieses Stück Land. Und jemand anders war so gutgläubig, das zu glauben. Und das Resultat davon, in der nächsten Zeile steht dann, das hatte zur Folge, dass die einen halt Muße im Überfluss hatten und die anderen im Prinzip nur ihre Arbeitskraft hatten, die sie verkaufen mussten und konnten. was dann ja später auch Karl Marx wieder aufnimmt. Und da sieht man schon, dass es sozusagen immer eine Klassenfrage auch ist. Und wenn man heute die aktuellen Publikationen anschaut, zu Klassenfragen, nehmen wir mal Oliver Nachtwey zum Beispiel, den neuen Band zu den aktuellen Leistungsträgern, da sieht man wieder, dass diejenigen, die im sogenannten Niedriglohnsektor arbeiten, also das ist ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung, die können dann vielleicht nicht in der Innenstadt von München wohnen oder von Frankfurt, sondern müssen lange pendeln. Das verursacht natürlich mehr Stress und die Nachteile akkumulieren sich sozusagen und die Leute haben dann vermutlich weniger Zeit, sich auch sozial und politisch zu engagieren und zu bilden. Und das kann man auch in den Statistiken sehen, in den aktuellen Armutsbericht beispielsweise, wo dann auch relativ klar drin steht, dass die niedrigen Einkommensgruppen auch weniger engagiert sind, beziehungsweise / eben auch sein können.
Das ist ja durchaus historisch wahrscheinlich auch zu sehen, wenn man jetzt zurückblickt auf die Geburtsstätte der Demokratie sozusagen, das antike Griechenland, wo, wie Sie gerade schon gesagt haben, der Hausherr nicht arbeiten musste und sich politisch engagieren konnte. Das, und Sie haben ja gerade durchaus deutlich illustriert, dass das Arbeiten quasi dem politischen Engagement durchaus entgegensteht. Wie könnte denn Politik heutzutage inklusiver sein oder sollte Politik inklusiver sein?
Also da kann man eigentlich nicht Nein sagen, aber interessant ist vielleicht nochmal, um auf die Antike zurückzukommen, dass sich schon bei Aristoteles eine Stelle findet, wo er schreibt, ja, wenn der Webstuhl von selbst arbeiten würde, wie auf magischen Befehl hin, dann bräuchten wir auch keine Sklaven mehr. Also implizit scheint er schon zu wissen, dass das mit der Sklaverei nicht ganz sauber ist. Es gab auch Stimmen in der Zeit, die das meinten. Und angesichts dieses Zitats habe ich mir dann auch so ein bisschen die Frage gestellt, ja, wie sieht es heute eigentlich aus mit den Debatten um Automatisierung? Sind wir heute nicht da in dem Zustand, wo es keine Sklaven, noch vielleicht keine Lohnsklaven mehr geben muss? Und wenn man aber schaut auf die aktuellen Statistiken, dann sieht es nicht so aus, als würden die Leute massenweise arbeitslos werden. Es gibt eher eine Verschiebung am Arbeitsmarkt, vielleicht hin auch zu Teilzeitjobs, die aber auch nicht unbedingt positiv sind, weil sie mit dem Niedriglohnsektor verkoppelt sind und man da vielleicht auch mehrere Teilzeitstellen miteinander kombinieren muss. Und um inklusiver zu sein, würde ich sagen, eine Gesellschaft muss halt darauf achten, dass sie nicht nur formal gleiche und freie Rechte hat, sondern dass sie diese Rechte eben auch sozial unterfüttert und dass es sozusagen eben auch eine realistische Chance gibt, beispielsweise in der Innenstadt zu wohnen und nicht 3 Stunden pendeln zu müssen, um dann auch in gewissem Gleichmaß die Chance zu haben, sich politisch zu bilden oder sozial zu engagieren, was es ja immer schon gibt in der Gesellschaft, aber die Räume dafür sind dann manchmal doch sehr eng beschnitten, auch zumal ein Arbeitstag nicht für alle vielleicht 8 Stunden ist, aber unterschiedlich schwer belastend. Ne? Also denken wir jetzt an Pflegekräfte, vielleicht auch der Arzt oder der Bauarbeiter und der Erschöpfungsgrad ist ein anderer. Und für manche reicht es dann eben nur noch zur passiven Freizeit. Ne? Und Freizeit wird ja auch oft assoziiert erstmal heutzutage mit Konsumkultur. Es gibt hier ein schönes Schild in der Nähe von Leipzig, da steht drauf, Freizeit ist Nova Eventszeit. Ne? Also da geht man ins Shoppingcenter und konsumiert. Und mir war so ein bisschen dran zu gelegen, dass man aus diesem Kreislauf von Produktion und Konsumismus vielleicht auch ausbrechen kann oder sollte, indem man eine neue Form der Kultur der freien Zeit irgendwie erstmal bewusst macht und dann auch anstrebt.
Ich würde gleich gerne nochmal auf diese Automatisierung zu sprechen kommen, von der Sie gerade sprachen vorher. Aber was bedeutet der Begriff passive Freizeit?
Ich würde sagen, also das wurde schon auch von verschiedenen Sozialtheoretikern im 20. Jahrhundert beobachtet, dass für viele, die vormals vielleicht vor der Industriegesellschaft noch verspielt sein konnten und kreativ und eine gewisse Volkskultur mit Liederabenden, gemeinschaftlichen Abenden gelebt haben, dass das nach und nach verloren ging und dass es dann nur noch dazu reichte, sich halt passiv beschallen zu lassen. Ne? Also damals war es das Radio oder Fußballspiele schauen und heute ist es vielleicht Netflix zu schauen. Eine aktivere freie Zeit wäre vielleicht auch eine freie Zeit, die man eben mit sozialem Engagement verbindet und oder eben auch kreativen Output oder künstlerischen Tätigkeiten.
Jetzt kommen wir mal zur Automatisierung. Es ist ja immer noch Standard, 40 Stunden die Woche oder sogar noch mehr zu arbeiten. Woran liegt es denn, dass die Maschinen uns nicht langsam mal die Arbeit abnehmen? Und vielleicht in dem Zusammenhang auch ist mir der Film Wall-E eingefallen, jetzt nur mal als Beispiel, wo eine Zukunftsdystopie gezeichnet wird, in der Menschen quasi wirklich nur noch rumliegen und so gesehen passive Freizeit aufs Äußerste dargestellt wird vielleicht, so könnte man das sagen. Warum gibt es da vielleicht irgendwie keine anderen, oder haben Sie vielleicht einen anderen Entwurf, einen literarischen oder cineastischen, als Empfehlung?
Ja, also ad hoc, vielleicht erstmal, also fällt mir kein Film ein, der jetzt so als die positive Utopie für mich jetzt gelten würde. Vielleicht erstmal zur Automatisierung, woran liegt das, ne? Also nicht alles wird automatisiert, was automatisiert werden könnte, ne? Also in den 60er Jahren hat man sich vorgestellt, dass die Tankwarte irgendwann mal Roboter sind und für uns tanken. Was dann passiert, dann kam das Selbsttanken in Mode, weil es einfach kostengünstiger ist. Ne? Oder IKEA, do it yourself. Ne? Also vieles, was automatisch funktionieren könnte oder so, wurde dann auch sozusagen an die Kunden wieder übergeben. Und in anderen Bereichen ist auch das menschliche Antlitz wertgeschätzt. Ne? Man denkt an Pflege, Kindererziehung, da wollen wir wahrscheinlich nicht, dass Roboter die Stellen einnehmen. Andererseits gibt es auch Tätigkeiten, die vielleicht nicht die schönsten Tätigkeiten sind, die man sich vorstellen kann. Bei mir gegenüber ist so eine Versicherung und da strahlt man das Neonlicht raus und da sitzen ganz viele Leute, die den ganzen Tag Briefe sortieren. Da könnte man sich dann doch vielleicht vorstellen, dass die Leute, die dort arbeiten, sich auch schönere Tätigkeiten vorstellen könnten, vielleicht auch im sozialen Bereich. Um das aber zu realisieren, ist das natürlich eine Frage der Lohnpolitik und der sozialpolitischen Steuerung. Ne? Dort, wo Arbeit billig ist, also wie in Deutschland mit dem großen Niedriglohnsektor, da wird natürlich auch betriebswirtschaftlicher Mensch sich dann der Mensch eingestellt. Und wenn man aber sozialpolitisch das anders rahmen würde und durch Technologien eher Entlastung, also denken wir mal an Hebehilfen oder bestimmte Automatisierungsprogramme in der Arbeit, also Teilautomatisierung von Tätigkeiten, wenn man das sozusagen subventionieren würde, dann könnte man vielleicht auch menschlichere Arbeitsplätze schaffen und vielleicht auch die Arbeitssituation entlasten, statt die Leute zu entlassen. Denn die Leute hängen nach 200 Jahren Disziplinierung und das Lohnarbeitssystem immer noch sehr an der Lohnarbeit und würden die Lohnarbeit, glaube ich, auch nicht ganz gleich gern verlieren wollen, ne? Weil das für sie auch eben ein sozialer Ort ist, wo sie viele Menschen treffen und dergleichen. Dennoch würden sich, glaube ich, alle Kassierenden freuen, wenn sie einen Tag in der Woche frei hätten beim vollen Lohnausgleich. Und diese Ideen gibt es mittlerweile, also beispielsweise Katja Kipping hat vor einiger Zeit von einer Vier-Tage-Woche gesprochen. Das ist durchaus möglich und erste Experimente zeigen auch, dass die Produktion nicht unbedingt einbrechen muss, denn vier mit Schwung verbrachte Tage auf Arbeit sind vielleicht doch effektiver als fünf weniger enthusiastisch verbrachte Tage am Schreibtisch. Also die Produktion muss nicht gleich einbrechen, wenn man die Lohnarbeit zumindest erstmal ein Stück weit zurückfährt und dann da zumindest einen Tag mal frei werden lässt für andere Tätigkeiten. Das ist ein Stück weit auch ein bildungstheoretisches Problem, da viele Leute dann vielleicht auch erstmal Ideen entwickeln müssen, was sie in ihrer freien Zeit machen wollen.
Sie schildern ja auch in dem Buch, dass freie Zeit durchaus auch bedrohlich angesehen wird, gerade jetzt in autoritären Staaten beispielsweise versucht der Staat in die freie Zeit reinzuwirken und sie damit nicht wirklich frei zu lassen. Welche steckt da wahrscheinlich auch nochmal eine politische Theorie im Hintergrund, die quasi im Sinne des Disziplinierens und Ordnens freie Zeit möglichst gering und zur Regeneration vorbehält?
Ja, also es gibt verschiedene politische Philosophen, die sich der Frage der freien Zeit eher aus einer skeptischen Position angenähert haben. Also Platon wäre da zu nennen vielleicht und auch Thomas Hobbes. Für die ist freie Zeit insofern gefährlich. Platon war so ein Vertreter des Dreiklassenstaats oder mit drei Gesellschaftsschichten, die aufeinander aufbauen. Das war alles sehr systematisch. Und er hatte so einen gewissen Grusel davor, dass die Leute jetzt plötzlich in ihrer freien Zeit auf neue Ideen kommen und dann vielleicht einen neuen Rhythmus einführen, wie er sagt, und neue Lieder. Und das bringt dann alles durcheinander. Ja, also davor graute es ihm als Vertreter eines strikt hierarchischen Systems. Und ganz ähnlich war es bei Thomas Hobbes, der auch sagt, ja, es muss einen Leviathan, eine Staatsführung geben, die alle Macht auf sich vereint. Und wenn die Leute zu viel Muße haben, dann werden sie unleidlich. Und wenn sie unleidlich werden, dann werden sie auch kritisch gegenüber dem Staat und fangen an, rumzukritisieren. Und das gilt es zu verhindern. Es gibt dann auch wieder späterum Verbot von verschiedenen Vereinigungen, ne? Also die Sozialistengesetze im Deutschen Reich. Man denke an die totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts, die dann versucht haben, die Freizeit durchzugestalten. Also verschiedene Jugendorganisationen, Kraft durch Freude, Blockwarte und so weiter und so fort. Irgendwie ahnt man immer schon, dass da ein gefährliches Potenzial drin liegt, wo alternative Gesellschaftsentwürfe erdacht und vielleicht gelebt werden können. Und genau das zeigt aber eben auch an, dass freie Zeit irgendwie ein Raum der ja, Kreativität und auch des Politischen ist, da, in dem eben auch Gedanken entwickelt werden können, die man jetzt nicht unbedingt kontrollieren kann, aber die zumindest im Sinne ja, von einer pluralistischen Gesellschaft vielleicht doch ganz wichtig sind.
Ja, eine historische Utopie, die da irgendwie wirkungsvoll war, möglicherweise ist ja dieses Utopia von Thomas Morus, auf das Sie auch eingehen in Ihrem Buch. Gab es denn irgendwie eine Zeit, wo die Menschen so einem Ideal der Work-Life-Balance, wie man das heutzutage nennt, am nächsten gekommen sind?
Ja, also vielleicht ist es interessant, drauf zu schauen, wie es in der frühen Neuzeit aussah, als das mit dem Kapitalismus gerade erst losging und man sich noch so vielleicht auch sehr stark in der Landwirtschaft bewegte und das Leben von agrarischen Rhythmen geprägt war. Und lange Zeit in der entstehenden Industriegesellschaft war es auch noch gar nicht so klar, dass die Arbeitnehmenden, die ja eigentlich die Arbeitgebenden sind, dass die eben auch pünktlich vom Fabriktor erscheinen. Es gab auch dann diese Zeit, wo die Leute blau gemacht haben am Montag, so die Sprechweise. Also es hat lange gedauert, ehe die Leute sich in dieser Arbeits- und Zeitdisziplin eingefunden haben und da hinein diszipliniert wurden, auch durch vielleicht Schulsysteme. Und die, die das beobachten, die Historiker, die meinen, ja, das, was dem menschlichen Rhythmus vielleicht am nächsten zu sein scheint, so anthropologisch, ist oftmals so ein Wechselweise zwischen Phasen der intensiven Arbeitstätigkeit und dann wieder Phasen des Nichtstuns. Und das meint etwa Edward P. Thompson, der über die englische Arbeiterklasse geschrieben hat, der meinte eben, das auch zu erkennen im Leben von Studierenden beispielsweise, ne, wo sich diese Rhythmen abwechseln. Und das ist sozusagen das ist auch relativ Selbstbestimmte, kommt dem Menschlichen am nächsten vielleicht.
Was könnte denn so eine Zukunftsvision sein? Sie haben jetzt verschiedene Modelle schon angesprochen, wie die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich oder ein anderes Modell wäre ja das bedingungslose Grundeinkommen. In welche Richtung könnte es denn so gehen?
Ja, also ich wollte nicht direkt ein Buch über das Grundeinkommen schreiben, da gibt es auch schon viel zu. Ich bin da auch ein bisschen vorsichtig. Ne? Ich denke mir dann immer, okay, wenn jetzt alle ein Grundeinkommen bekommen, dann könnten sich auch zum Beispiel die Vermieter denken, Moment, alle meine Mieter haben jetzt 1.000 Euro mehr im Monat, da möchte ich jetzt auch was davon abhaben. Und dann entsteht dann doch wieder so ein bisschen ein Druck, bestimmte Arbeitsverhältnisse einzunehmen. Die Arbeitgeber sagen dann vielleicht, ja, du hast doch Grundeinkommen, jetzt muss ich auch nicht mehr so viel bezahlen. Und manche warnen auch ein bisschen davor, dass das auch so ein bisschen, einer hat es genannt, als Thatcherismus auf Steroiden enden kann, dass jeder im Prinzip ein gewisses Kapital bekommt, aber damit auch selbst wirtschaften muss und sich darum kümmern muss, das richtig anzulegen und so weiter und so fort. Also es könnte auch schwierige Verhältnisse produzieren, deswegen halte ich es eigentlich eher für sinnvoll, erstmal so kleine Freiräume zu erobern, ne? Also auch bei der EG Metall mit ihrer 35-Stunden-Woche oder so, dass man erstmal Freiräume schafft, wo die Leute dann auch vielleicht graduell dieses Maß an Freiheit dann zu schätzen wissen. Und wichtig dafür ist aber auch öffentliche Räume zu haben oder weitestgehend gute öffentliche Infrastrukturen, vielleicht auch kostenlose Bibliotheken und Freibäder und dass der Staat sozusagen eher in diese Dinge investiert, so dass man auch wieder den öffentlichen Raum belebt und die kommodifizierten Räume ein bisschen weiter dadurch zurückfahren kann.
Gregor Ritschel hat ein Buch geschrieben, es heißt Freie Zeit, eine politische Idee von der Antike bis zur Digitalisierung und ist im Transkript Verlag erschienen.